Wie bereits angekündigt, möchte ich heute mit euch über ein Thema nachdenken. Thema, das uns alle betrifft, ausnahmslos. Ein jeden, der Jesus nachfolgt, ein jeden, der sich Christ nennt. Es ist die Basis, es ist das Fundament eines Christen. Ohne das kann das, was wir Glauben nennen, nicht existieren, weil es nämlich um den Glauben geht. Es geht um die immense Kraft des Glaubens. In Hebräer wird uns gesagt, ohne Glaube aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Weiter sagt uns die Schrift im 1. Johannesbrief, dass unser Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Und genau das ist der Schlüssel. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wenn wir in Hebräer 11 über die Glaubenshelden lesen, dann stellen wir eins fest. Bei allen Helden beginnt es mit dem gleichen Anfang. Da steht drin, durch den Glauben. Durch den Glauben haben sie alle überwunden und wurden zu Siegern. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und das ist Fakt, das ist eine Realität. Und Jesus ist auch deswegen Sieger geworden, durch den Glauben. Jesus hat eine Beziehung zum Vater gehabt, die auf Basis von Glaube und Gebet so stark waren, dass der Feind keinerlei Chance hatte. Durch den Glauben. Was bedeutet Glaube? Nun, wenn wir hinausgehen auf die Straße und fragen 100 Christen, was ist Glaube, oder 100 Menschen, werden wir wahrscheinlich 50 verschiedene Antworten bekommen. Eine ganz bekannte und berühmte Antwort, die wir hören, was ist Glaube, ist die Antwort, Glaube ist nicht Wissen. Nun, ist das wirklich so? Glaube ist nicht Wissen. Wenn Glaube nicht Wissen bedeutet, na, dann sind wir umsonst hier. Dann sind wir umsonst Christen und Nachfolger Jesu. Wie sagt es Hiob nochmal? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Es ist ein Unterschied. Jemand, der glaubt, jemand, der Christus in seinem Leben erlebt und erfahren hat, jemand, der die Substanz kennengelernt hat, was es bedeutet, dem Wort Gottes zu vertrauen, zu glauben und das Wort, die Verheißung in Anspruch zu nehmen und der Christus wirklich erlebt hat im Leben, der weiß, dass Jesus lebt. Der weiß, dass es Gott gibt. Der weiß und ist überzeugt davon, dass es so ist. Darum ist der Glaube nicht irgendein Wagnis, es könnte sein, vielleicht, möglicherweise, sondern es ist eine feste Überzeugung, wie es auch in Hebräer beschrieben wird. Es ist eine feste Zuversicht. Eine feste Zuversicht auf das, was man nicht sieht. Doch jetzt stellt sich eine entscheidende Frage. Warum ist Glaube so einfach und doch so schwer? Und genau auf diese Frage möchte ich heute etwas näher eingehen und nicht nur das. Ich möchte uns auch anhand eines biblischen Beispiels zeigen, wie es manchmal im Glaubensleben gehen kann. Hoch, tief, hoch, tief. Warum ist Glaube so einfach und doch so schwer? Und wie werden wir zu Überwindern, zu Siegern durch den Glauben? Die Geschichte in Johannes 11 ist uns bekannt. Es ist die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus. Lazarus war ein enger Freund von Jesus. Und wir wollen mal eben kurz ein paar Verse anschauen. Denn es geht mir in dieser Geschichte ganz speziell um den Glauben Marthas. Und ich nenne es so ein bisschen den Werdegang von Marthas Glauben, der sich innerhalb von wenigen Minuten abspielte. Das ist hochinteressant zu beobachten. Und da möchte ich, dass wir versuchen zu reflektieren, für uns selber, finde ich mich persönlich dort irgendwo wieder. Wir wissen, Lazarus ist schwer krank. Maria und Martha schicken Boten nach Jesus, um ihn zu holen. Jesus kommt nicht sofort, er verweilt noch 2 Tage dort, wo er ist. Als er kommt, ist Lazarus bereits 4 Tage im Grab. Fangen wir an mit Vers 21. In Johannes 11, Vers 21. Die erste Begegnung von Martha mit Jesus, als er kommt nach dem Lazarus Todes. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Okay. Die Begegnung zwischen Jesus und Martha. Martha sagt ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Die Frage, ist das jetzt ein Bekenntnis des Glaubens oder ein Bekenntnis des Unglaubens, was Martha ihm da sagt? Das ist eine wichtige Frage. Denkt gut darüber nach. Ist es ein Bekenntnis des Glaubens oder ein Bekenntnis des Unglaubens? Interessanterweise ist in dieser Aussage beides versteckt. Einmal das Bekenntnis des Glaubens. Sie sagt: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Das ist ein klares Bekenntnis. Herr, mein Bruder war todkrank. Niemand konnte ihm helfen, aber du hättest es tun können. Wenn du da gewesen wärst, er wäre wieder gesund geworden. Ein Wort von dir hätte genügt. Das ist das Bekenntnis des Glaubens. Wo ist aber jetzt das Bekenntnis des Unglaubens? Das ist hochinteressant. Sie sagt, sie macht Jesus deutlich: Herr, wenn du da gewesen wärst, als er krank war, hätte er noch geheilt werden können. Aber jetzt ist er tot. Du bist zu spät. Genau, das ist der Punkt. Sie glaubte, dass Jesus ihn hätte gesund machen können, aber jetzt ist es zu spät. Jetzt ist Lazarus tot. Das ist gleichzeitig in einem Satz versteckt: Glaube und Unglaube, die sich miteinander vermischen. Das passt nie. Wir werden jetzt sehen, wie Martha hin und her schwankt im Glauben. Und ich möchte, dass wir daraus lernen. Genau deswegen haben wir diese Beispiele in der Bibel. Genau deswegen sind sie da, damit wir verstehen, was konstanter Glaube eigentlich bedeutet, wie wichtig Glaube ist und dass wir nicht auf einer Rutsche hoch, runter, sondern wirklich den Glauben in unser Herz hineinlassen und von Herzen glauben. Wir werden sehen, was weiter passiert. Also, an dieser Stelle ist aber noch etwas sehr Interessantes. Kann es sein, dass das in unserem Leben auch passiert? Wir limitieren Gott. Nun, anhand von was? Wie kann man das jetzt verstehen? Eigentlich ganz einfach. Martha gibt Jesus zu verstehen: Wärst du da gewesen, so todkrank wie er war, mit, weiß ich nicht, 42 Fieber, du hättest ihn heilen können. Aber jetzt ist er tot. Wärst du nur hier gewesen, Jesus, aber jetzt ist er tot. Zu spät. Merkt ihr etwas? Wir schreiben Gott, bewusst oder unbewusst, vor, was er tun kann und was er nicht tun kann. Also das kannst du tun. Du kannst, wenn jemand todkrank ist, kannst du ihn heilen. Aber wenn er schon tot ist, kannst du nichts mehr tun. Ihr Lieben, das ist der Punkt. Das passiert in unserem Leben auch. Bewusst oder unbewusst. Wir limitieren Gott dadurch, dass wir ihm sagen, was er tun kann und nicht tun kann. Direkt oder indirekt. Und das ist der Fehler. Das ist der Fehler, den auch Martha hier macht. Herr, wärst du hier gewesen? Das hättest du tun können, aber jenes nicht. Jetzt ist er tot, jetzt ist es zu spät. Jetzt geht es aber weiter in der Geschichte. Doch auch jetzt, in Vers 22, weiß ich, sagt Martha, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jetzt kommt ihr Glaube, nachdem sie so entmutigt war und ihm sagt: Herr, wärst du hier gewesen? Jetzt ist es zu spät. Aber dann bekommt sie so einen Impuls durch den Heiligen Geist und bekommt wieder Mut im Glauben und sagt: Doch auch jetzt, sagt sie, auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Das heißt, aus ihrem Tal der Enttäuschung, des Zweifels, steigt sie wieder hoch auf den Berg des Glaubens und sagt zu Jesus: Ich weiß, was du von Gott erbittest, das wird er dir geben. Plötzlich ist sie wieder oben. In Vers 23 lesen wir: Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Darauf von Martha gefolgt: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Was passiert hier? Eben war doch noch Martha da und sagt, aber ich weiß, was du von Gott erbittest, das wird er dir geben. Sie ist überzeugt davon, sie weiß es, sie kennt Jesus. Martha kannte Jesus, sie wusste, was er tun kann. Und sie sagt, ich weiß, dass er auferstehen wird. Aber wann? In der Auferstehung am letzten Tag. Also Jesus, ich weiß, dass du, was du von Gott erbitten kannst, das wird er tun. Das ist klasse und ich bin überzeugt davon. Ja, sagt Jesus, dein Bruder wird auferstehen. Und sie sagt, ja, ich weiß, aber nicht jetzt, hier, heute, nein. Und wieder sinkt alles runter. Eben war sie doch nach oben. Aber im gleichen Moment fällt sie wieder runter. Als Jesus ihr sagt, ja, er wird auferstehen. Und was denkt sich Jesus, als er diesen Satz sagt? In den nächsten paar Minuten. Was denkt Martha? In den nächsten paar Jahrtausenden. Bei der Auferstehung. Bei der Wiederkunft. Wenn die Gräber sich öffnen, die Stimmen und die Toten in Christus werden die Stimme Jesu hören. Das ist aber noch lang hin. Auch hier limitiert sie Gott. Wie ist das mit dem Glauben? Kann es sein, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief? Kann es sein, dass es von unserer Verfassung abhängt? Kann es sein, dass wir heute glauben und morgen schwach sind und nicht mehr glauben? Übermorgen haben wir wieder Kraft und glauben und dann wieder nicht. Und genau das ist der Punkt. Glaube ist nicht abhängig von Gefühlen, wie wir etwas empfinden, wie wir denken. Glaube ist eine feste Zuversicht. Glaube ist das, was uns Gott durch sein Wort zusichert. Das ist die Verheißung und wir nehmen sie im Glauben in Anspruch. Das heißt, Glaube muss etwas Konstantes sein, was wächst und nicht hoch, runter, mal so, von unserer Verfassung, von unserer Laune, von unseren Gefühlen oder sonst was abhängig, sondern Glaube müssen wir annehmen und das, was Gott sagt, auch wirklich von Herzen, ohne Zweifel glauben. Es hört sich theoretisch an. Aber wir können Praxis daraus machen. Wie? Indem wir Glauben üben. Glauben müssen wir üben. So wie alles im Leben wächst nur, indem man es praktiziert. Auch Glauben müssen wir praktizieren. Theoretisch sind wir supergläubig, aber praktisch ist die andere Frage, wenn es darauf ankommt. Wenn Jesus sagt, tu das oder das, folge ich ihm dann im Glauben durch den Gehorsam? Wir sind jetzt hier bei Vers 24. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Und wieder sinkt sie runter. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt er zu Martha. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist wieder ein Impuls für sie, aus ihrem Tal hochzukommen. Und in diesem Moment sagt sie, ja, Herr. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und das ist der Punkt. Jetzt ist sie wieder hochgekommen. Eben war sie noch im Tal des Zweifels, des Unglaubens, des Kleinglaubens. Und jetzt ist sie wieder auf den Berg des Glaubens gestiegen. Indem sie sagt, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist. Wir überspringen ein paar Verse. Es vergehen ein paar Augenblicke und dann kommt jetzt Vers 39. Wir halten fest, wo befand sie sich jetzt noch? Oben, auf dem Berg des Glaubens. Ja, Herr, ich weiß und ich glaube, dass du der Christus bist. Und jetzt Vers 39. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Hebt den Stein weg. Was kommt jetzt von Martha, ohne in die Bibel hineinzuspicken? Oh ja, Herr Jesus, wunderbar, Stein weg, mein Bruder kommt raus, wir freuen uns alle, es ist geschehen. Nein, nein. Sie antwortet, Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Eben war sie doch nach oben. Und jetzt sagt Jesus in diesem Moment, jetzt nimmt den Stein weg. Jetzt werdet ihr die Kraft Gottes sehen. Jetzt wird die Welt sehen, dass Gott ein Gott der Lebendigen ist und nicht ein Gott der Toten. Und in dem Moment springt Martha direkt vor ihn. Nein, 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 auf keinen Fall. Der Stein bleibt da. Er liegt schon 4 Tage im Grab. Wir sind hier in der Wüste Juda. Wir haben 38 Grad im Schatten. Er ist schon am Verwesen. Er stinkt fürchterlich. Das kannst du jetzt nicht machen, Jesus. Lass zu. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Ich drück's mal so aus. Jetzt reißt Jesus gewissermaßen die Hutschnur und er schreit heraus und er sagt, Vers 40, hab ich dir nicht gesagt, Martha, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel der Kraft eines immensen Glaubens. Du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du glaubst. Jesus, das Thema Glaube war für Jesus, stand immer ganz oben. An oberster Priorität, Glaube. Er begegnete Menschen, von denen er sagte, wie lange soll ich noch bei euch sein, ihr ungläubiges, ihr kleingläubiges Volk, wie lange muss ich euch noch ertragen? Und er sah Menschen, die nicht glaubten und sie gingen zerknickt wieder weiter und Er weinte fast, als er sah, wenn ungläubige Menschen dastehen und eigentlich den ganzen Segen des Himmels hätten haben können, aber sie glauben nicht. Und er zerbricht daran. Auf der anderen Seite sehen wir, wenn Jesus Menschen erlebt, die glauben, als er dann sagt, so einen Glauben habe ich in ganz Israel noch nicht gesehen. Und er freut sich. Er freut sich, weil er sieht, es gibt noch Menschen, die glauben uneingeschränkt, bedingungslos. Die glauben einfach, weil es geschrieben steht. Wir kämpfen auch. Wir kämpfen auch. Wir kämpfen mit Zweifeln in unserem Leben. Die Frage ist nur, was lassen wir zu? Es ist ein immenser Kampf, den wir in uns führen. Wir möchten alle glauben. Und wir sind überzeugt davon. Wenn wir gefragt werden, glaubst du, vertraust du Gott, dann würden wir als Christen alle sagen ja. Theoretisch. Aber die Frage stellt sich nicht in der Theorie, sondern die Frage, die alles entscheidende Situation, ist immer in der Praxis. Wir müssen in der Praxis glauben. Wenn man damals gefragt hätte, zur Zeit von Daniel in Babylon, wenn man damals die Hebräer gefragt hätte in Babylon, glaubt ihr an den Gott Isaaks, Abrahams und Jakobs, glaubt ihr an ihn? Seid ihr überzeugt davon, dass das, was er gesagt hat, er auch tun wird? Habt ihr ihn lieb? Seid ihr verbunden mit diesem Gott? Die Hebräer hätten geantwortet, ja, natürlich. Das ist unser Gott, der ist allmächtig, der ist allwissend, der ist allgegenwärtig. Es gibt niemanden außer ihm. Es wird ein Standbild aufgestellt vom König. In diesem Moment wird Glaube praktisch. An dieser Stelle stelle ich ganz bewusst die Frage, waren nur 3 Hebräer in Babylon in der Gefangenschaft? Ich denke nicht. Da waren zigtausende. Warum blieben aber nur 3 stehen? Wo waren die anderen? Sie glaubten doch auch alle. Sie waren doch überzeugt davon, dass wenn die Zeit kommt, wenn es erforderlich ist, dann werden sie einen festen, unerschütterlichen, harten Glauben haben. Unüberwindbar. Und dann kommt der Moment, in dem Gott das Volk prüft. In dem Gott sehen will, wer liebt mich und glaubt wirklich. Wer folgt mir im Gehorsam. Und der Moment kommt, 3 bleiben stehen. Wo waren die anderen Hebräer? Vielleicht geht es uns manchmal auch so. Wir glauben, theoretisch. Aber wie sieht es in der Praxis aus, wenn es darauf ankommt? Wenn es darauf ankommt, deinen Glauben zu bezeugen, wenn es Folgen haben könnte, dann schrecken wir zurück. O Herr, Was ist, wenn ich meine Arbeitsstelle verliere? Was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn ich meine Freunde verliere? Was ist, wenn jenes passiert? Wir schrecken zurück. Wir stellen Gott Fragen, als könne Gott mit diesem Problem nicht umgehen oder es lösen. Als sei Gott in einem Moment, von einem Augenblick auf den anderen, machtlos. Und das ist der Fehler. Das ist das, was Gott das Herz bricht. Er sieht, wie wir kämpfen und dann kommt eine Prüfung auf uns zu. Dann möchte er sehen, wo stehen wir im Glauben. Und in diesem Moment geben wir ihm zu verstehen, dass wir unseren eigenen Werken und unserer Kraft mehr vertrauen als seiner Kraft. Denn jetzt steht viel auf dem Spiel und dafür muss ich sorgen, dass das nicht kaputt geht. Ihr Lieben, wir werden einen Glauben brauchen in der Endzeit, der unvergleichbar ist. Ein Glauben, der durch absolut nichts zu erschüttern oder zu zerbrechen ist. Wir werden feststehen müssen wie eine Säule im Tempel des Herrn. Es kommt eine Zeit, von der Daniel und auch Jesus gesagt hat, eine Zeit der Trübsal, wie sie noch nie da gewesen auf diesem Planeten und nie wieder werden wird. Was für einen Glauben werden wir dann brauchen, um durch diese Zeit hindurchzugehen? Das ist keine Angstmache, das ist eine Realität, die uns die Bibel vor Augen stellt, jetzt vor der Wiederkunft Jesu, die so nah bevorsteht. Wir werden einen Glauben brauchen, den wir jetzt nur theoretisch kennen, aber in der Praxis wahrscheinlich noch lange nicht dort sind. Aber das soll uns nicht entmutigen. Wir können glauben und wir müssen Glauben üben, jeden Tag. Kein Tag ohne Glaube zu üben. Glaube und vertraue dem Wort und geh mit Gott und du wirst sehen, was dein Glaube bewirkt. Wie Gott dich durch den Tag führt, wie Gott dich segnet. Glaube seinem Wort. Nimm Gott beim Wort. Vertraue seinem Wort. Mach es praktisch. Und wenn Gefahr droht und wenn Konsequenzen drohen in deinem Leben, das macht nichts. Steh fest und sag, Herr, du hast verheißen, wenn ich fest bleibe an dir, wirst du mich segnen, wirst du mit mir sein. Und wenn es nicht so ist, wenn Dinge passieren, die ich nicht verstehe, so will ich doch festhalten an dir, weil mein ewiges Leben ist der Fokus in meinem Leben. Das ist unser Ziel. Wir wollen einmal bei Jesus sein, ein für alle Mal. Dafür lohnt es sich, alles aufzugeben. Und der Herr wird mit uns sein. Der Herr war immer mit denen, die geglaubt haben und seinem Wort vertraut haben. Ein Pastor und Evangelist, ist vielleicht vielen bekannt, Mark Finley, hatte eine Evangelisation geplant, die ihm Gott aufs Herz gelegt hat. Eine Evangelisation, ich glaube, das war ungefähr im Jahr 2001 in Papua-Neuguinea und sie sollte stattfinden in der Hauptstadt Port Moresby. Papua-Neuguinea liegt dort im Bereich von Neuseeland, nicht weit. Und alles war soweit geplant. Er hatte mit den Geschwistern dort in Port Moresby Kontakt aufgenommen. Sie hatten alles soweit organisiert und er sollte jetzt kommen. Sein Flugzeug landete an einem Montag in Port Moresby. Als er dort empfangen wurde von den Geschwistern, kam ein Bruder zu ihm und sagte ihm ganz besorgt, Mark, es gibt ein Problem. Mark sagt, was ist los, was gibt's? Folgendes. Wir haben eine Evangelisation geplant. Und by the way, an dieser Stelle möchte ich etwas erwähnen. Glaube muss sich auf allen Ebenen zeigen in unserem Leben. Wenn wir eine Evangelisation, einen Missionseinsatz, egal was planen, wie denken wir? Und ich möchte nur daran erinnern. Erwarte Großes von Gott und tue Großes von Gott. Für Gott. Tue Großes für Gott und erwarte Großes von Gott. Und so, wir müssen steigen. Wir müssen in diesem Level steigen. Wir müssen steigen. Der Glaube muss wachsen. Glaube, der nicht wächst, stirbt. Ellen White sagt, vergleicht den Glauben mit einer zarten Pflanze. Wenn die nicht wächst, wird sie sterben. Das heißt, stagnieren bedeutet der Tod. Also Glaube muss stets wachsen. Und an dieser Stelle, um darauf zurückzukommen, wenn wir etwas planen, eine Evangelisation, in welchen Größenordnungen denken und planen wir? Ist da der Glaube das Fundament mit einbezogen oder machen wir es rein aus menschlicher Kraft und sprechen vielleicht noch ein Gebet dazu, damit Gott ein bisschen Segen gibt? Und ich spreche mich erst an. Wir planen eine Gemeinde und sagen, ja, wir machen eine Evangelisation. Wir machen sie in der Gemeinde, denn dort können bis zu 20 Gäste kommen. Mehr kommen eh nicht. Das ist unser Glaube. Mark Finley hat diese Evangelisation geplant. Gott hat es ihm aufs Herz gelegt, dorthin zu gehen und eine Evangelisation zu machen. Und er wusste, wenn Gott ihn schickt, dann wird es eine große Sache. Und er erwartet Großes von Gott. Mark hat viele Erfahrungen gemacht. Und diese ist jetzt eine davon, von der er erzählt hat. Wisst ihr, was er angemietet hat für die Evangelisation? Nein, es war keine Halle mit einem Fassungsvermögen von 10.000 Leuten. Das war es nicht, nein. Er hat das örtliche Stadion angemietet mit einem Fassungsvermögen von 100.000 Menschen. Das hat er angemietet. Was für einen immensen Glauben. Er landet dort an diesem Montag und der Bruder sagt, Mark, wir haben folgendes Problem. Das Land, der Staat Papua-Neuguinea, ist sozusagen fast pleite, stehen sehr schlecht da finanziell. Und die Regierung braucht dringend Geld und sie haben jetzt angefangen, Land zu verkaufen an multinationale Konzerne. Und sie verkaufen viel Land und das gefällt der Bevölkerung nicht. Die Bevölkerung geht raus auf die Straße und fängt an zu demonstrieren. Die sagen, die verkaufen unser ganzes Land, das geht nicht. Und vor allem die Studenten in der Hauptstadt, die sagen, wir haben keine Zukunft mehr in diesem Land. Wenn unser Land verkauft wird an irgendwelche multinationalen Konzerne, dann haben wir am Ende nichts mehr zu sagen und sind Knechte von Konzernen und wir wollen das nicht. Und es begannen Unruhen zu entstehen im Land. Und in der Hauptstadt Port Moresby war es dann schon so schlimm geworden, dass die Regierung den Befehl gab der Polizei, wenn die Krawalle nicht aufhören, schießen, scharf schießen. Und es wurde geschossen und es wurden Studenten erschossen. Wie reagiert man, wenn Gewalt auf einen einströmt? Im Regelfall mit Gegengewalt. Das ist die Antwort, die diese Welt pflegt. Natürlich wurde es noch schlimmer. Es kamen noch mehr Leute auf die Straße, es wurden Scheiben eingeworfen, es wurden Autos angezündet, es war ganz schlimm auf den Straßen. Und dann sagt die Regierung mit sofortiger Wirkung Ausgangssperre. Die Leute dürfen nur noch morgens zur Arbeit, abends um 7 muss jeder zu Hause sein, wird noch einer auf der Straße gefunden, wird er sofort verhaftet. Eine Ausgangssperre, die Leute durften nur tagsüber zum Arbeiten oder zur Schule gehen, ansonsten zu Hause, ab abends um 7 Uhr. So, es war Montag. Der Mark Finley erfährt das, bekommt diese Nachricht. Am Freitagabend hätte die Evangelisation beginnen sollen. Das heißt, 4 Tage noch. Abends, glaube ich um 20 Uhr, wäre der Beginn gewesen. Und dann wäre die Evangelisationsreihe über 14 Tage hinweggegangen, immer abends um 20 Uhr. Frage. Wenn eine Ausgangssperre herrscht, wie viele Leute können dann abends um 20 Uhr ins Stadion gehen? Natürlich keiner. Was tun wir jetzt? Der Bruder fragt den Mark Finley, was machen wir? Mark sagt, beten. Bete und glaube. Und lieber an dieser Stelle möchte ich auch noch etwas erwähnen, Klammer auf. Es ist eine Sache, ob wir beten. Es ist eine zweite Sache, ob wir beten und glauben. Denn Jakobus sagt, das Gebet des Glaubens hat Kraft. Es ist wichtig, dass wir nicht zweifeln. Wer betet, der zweifle nicht. Wer zweifelt, der gleicht wie ein Schilf im Wind oder eine Meereswoge, die alles hin und her spült. Und der hat kein Fundament, wer zweifelt. Zweifle nicht, glaube, worum du gebeten hast. Und der Mark sagt, wir beten. Und sie sind einverstanden, sie beten. Und sie gehen alle nach Hause und es war schon Abend, es war ja die Ausgangssperre. Und sie beten. Am nächsten Morgen, der Mark Finley ist in seiner Unterkunft dort, in einem Hotel, einer Pension, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall geht er runter in dieses Foyer, nimmt die Tageszeitung in die Hand, schaut sich sie an, schlägt sie auf, liest, um zu schauen, gibt es irgendwas Neues? Status quo, alles beim Gleichen. Ausgangssperre immer noch da. Es ist Dienstag, was machen wir? Wir haben noch 3 Tage und dann beginnt die Evangelisation. Die Brüder kommen wieder zu ihm. Marc, was tun wir? Was sollen wir machen? Und sie beginnen schon ein bisschen nervös zu werden. Und der Marc sagt, wir beten. Wir beten. Geht auf eure Knie und betet und glaubt, worum ihr gebeten habt und der Herr wird es tun. Denn wenn der Herr mich geschickt hat, dass wir das tun und wenn wir das alles organisiert und geplant haben, dann werden wir beten und der Herr wird die Türen öffnen. Nächster Tag, das Gleiche. Marc Finley kommt runter morgens, schaut in die Zeitung, es ist Mittwoch. Alles beim Gleichen, keine Veränderung. Manche werden schon sehr nervös. Was sollen wir tun, Marc? Was sollen wir tun? Wir beten. Und an dieser Stelle möchte ich eine ehrliche Frage, eine ehrliche Antwort. Und ich frage in allererster Linie mich. Was hätten wir getan? Die Ausgangssperre, die verhängt wurde, war erstmal auf unbefristet. Es gab keine Zeitangabe, bis die Situation, die Lage sich im Land beruhigt hat. Das kann Wochen dauern, das kann Tage, das kann Monate, keiner wusste es. Und du weißt, in 2 Tagen ist es soweit. Die Evangelisation ist geplant, alles ist organisiert, bezahlt und was tun? Und diese Frage stelle ich uns ernsthaft. Was hätten wir getan? Vielleicht schnell abgesagt, vielleicht 2 Tage oder 3 Tage vor, wenn man rechtzeitig absagt, vielleicht bekommt man 70% der Kosten zurückerstattet, vielleicht dies, vielleicht jenes. Wir hätten sofort vielleicht menschlich reagiert. Donnerstag, früh, Marc Finley geht ins Foyer runter, nimmt die Zeitung. Alles beim Gleichen. Keine Veränderung. Wirst du nicht langsam nervös? Und sie beten. Sie beten weiter. Sie beten auch nachts. Am nächsten Morgen, Freitagmorgen, geht der Marc wieder raus, nimmt die Zeitung und auf der Titelseite, wenn man eine Zeitung in der Hand hat, ist ja nicht allzu groß, aber wenn man sie öffnet, ist eine riesen Titelseite, und auf der Titelseite ist Folgendes zu lesen. Durch eine nächtliche Sondersitzung der Regierung wurde der Beschluss gefasst, die Ausgangssperre mit sofortiger Wirkung aufzuheben. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Darunter verbirgt sich noch viel mehr. Was dort drin stand, konnte Marc nicht glauben. Aber er glaubte es, weil er schon von vornherein geglaubt hatte und betete. Was darunter stand, ist immens. Stand ein paar Worte. Der Präsident des Landes lädt die Bevölkerung an heute Abend, und es war Freitag, um 19 Uhr ins Stadion nach Port Moresby zu kommen, da er eine Ansprache zur Lage der Nation ans Volk richten möchte. Die Menschen, wenn der Präsident einlädt und eine ziemlich kritische Situation im Land herrscht und der Präsident möchte etwas dazu sagen und du hast die Möglichkeit, es live zu hören, dann gehen sie, nicht wahr? Und tatsächlich, an diesem Abend um 19 Uhr war das Stadion voll. Der Präsident spricht zum Volk. Und er spricht eine halbe, eine Dreiviertelstunde und er sagt Folgendes. Dieses Land braucht Gott. Und im gleichen Atemzug sagt er, dort sitzt Pastor Marc Finley und er wird in den nächsten 14 Tagen abends hier Vorträge halten über Gott. Und dieses Land braucht Gott. Und er sagt, und diese Rede wurde im Fernsehen übertragen, im ganzen Land. Er sagt, ich empfehle jedem, hierher zu kommen und sich diese Vorträge anzuhören, damit wir wieder zur Besinnung kommen, damit wir wieder Gott suchen. Und er empfiehlt allen Radio- und Fernsehstationen, sich mit einzuklinken in die Übertragung und es in alle Haushalte zu bringen. Als ich das gehört habe, war ich sprachlos. Wisst ihr warum? Weil ich kleingläubig bin. Weil ich das nicht fassen konnte, was da passiert ist. Und es beschämt mich, zu sehen, wie Gott arbeitet, und ich hätte es ihm wahrscheinlich nie zugetraut. Und Gott wartet. Gott wartet auf uns, dass wir beginnen zu glauben, dass wir ein Level nach dem anderen erreichen, ein Stand nach dem anderen im Glauben wachsen. Es geht ständig bergauf und nicht kleingläubig und ungläubig sind. Und was Gott dort getan hat, können wir in Worte nicht fassen. Aber das ist unser Gott. Wir lesen vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs in der Schrift. Wir lesen, wie er das Meer teilt. Wir lesen, wie er die Sonne stillstehen lässt. Wir lesen, wie er die Sonne rückwärts gehen lässt. Wir lesen, wie er Lazarus aus dem Grab herausruft. Und wir sagen, wir haben einen wunderbaren Gott, unvergleichbar. Wo gibt es so einen Gott? Und wenn es dann darauf ankommt, diesen Gott kennenzulernen in meinem persönlichen Leben, dann sage ich, nein, wir blasen die ganze Sache ab. Das funktioniert nicht. Also bis Freitag ist es zu eng und was soll man jetzt, die Ausgangssperre ist unbegrenzt. Was soll man da jetzt noch machen? Wir können nichts machen. Wir blasen es ab. Fertig ein anderes Mal. Nein, bleibe am Ball. Bleibe im Glauben. Gott zwingt Könige und Regierungen auf die Knie, wenn du glaubst. Schau dir nur die Geschichte Daniels an in Babylon und die Geschichte Schadrach, Meschachs und Abednegos, wie Gott Imperien in die Knie zwingt oder Pharao und Mose. Wenn du glaubst, habe ich dir nicht gesagt, sagt Jesus, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Warum? Um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen. Warum ist Glaube so einfach und doch so schwer? Und das ist der Punkt. Damit möchte ich zum Abschluss kommen. Wenn Gott etwas sagt in seinem Wort, dann müssen wir es erstmal annehmen und glauben. Das ist der erste Schritt. Aber dann auch aufzustehen und es zu tun, das ist der nächste und wichtige Schritt. Glauben üben. Und genau hier beginnt das Problem. Wir müssen den ersten Schritt, und wir sehen das in der Bibel wie ein roter Faden, zieht sich das hindurch, den ersten Glaubensschritt zu tun, im Glauben aufzustehen und zu gehen. Gott verheißt Abraham etwas Phänomenales, aber er sagt, steh auf und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Geh im Glauben. Das ist der Punkt. Bei Lazarus hätte Jesus nicht so machen können. Und der Stein fliegt vom Grab hinweg, 1000 Kilometer in den nächsten Ozean, und Lazarus marschiert heraus. Warum macht er das nicht? Warum befiehlt er Menschen, den Stein wegzurollen? Er hätte das nicht tun können. Er hätte es tun können. Aber er schickt den Menschen mit dem ersten Schritt voraus. Glaubst du, wenn Jesus sagt, tu das? Es scheint irrational, es scheint absoluter Unsinn, was bringt das jetzt, diesen 3-Tonnen-Stein wegzurollen? Der ist doch 4 Tage tot. Das ist das, was wir Menschen denken. Als Josua mit den Israeliten nach Kanaan einziehen will, sie stehen vor dem Jordan. Und der Jordan, ein reißender Fluss, man vermutet, der hatte Hochwasser. Bist du schon mal in einem Fluss mit Hochwasser gestanden, der richtig, richtig abgeht? Man geht auf keine 5 Meter hin. Weil wenn man da einen falschen Schritt tut, ist man weg vom Fenster. Und er sagt zu den Priestern, zu den hohen Priestern, ihr mit der Bundeslade, ihr lauft rein. Ihr setzt einen Fuß da rein ins Wasser. Was macht das für einen Sinn? Hätte Gott den Jordan nicht vorher stoppen können? Aber nein, Jesus befiehlt Josua und sagt, sagt den hohen Priestern, sie sollen gehen. Macht es Sinn oder macht es keinen? Es macht keinen Sinn. Menschlich, logisch, rationell gedacht, macht es keinen Sinn. Gott kann das doch vorher stoppen, dann können wir in Ruhe durchgehen. Gott kann doch den Stein wegtun und Lazarus rausrufen, dann können wir alle sehen, was dort ist. Was er für eine Macht, für eine Kraft hat. Aber nein, Gott verlangt von uns diesen ersten Schritt. Und weil dieser erste Schritt so irrational, so absolut ohne Sinn erscheint, beginnt das Problem. Was ist, wenn mich mein Nachbar sieht? Was denken meine Freunde? Was denkt mein Arbeitskollege? Was denken meine Eltern? Was denken meine Geschwister? Was denkt der? Was denkt der, wenn ich jetzt das tue? Die denken doch, was macht das für einen Sinn? Was macht er da? Das ist der Punkt, warum wir oft versagen im Glauben. Diesen ersten Schritt, das ist der entscheidende Schritt. Es ist ein Schritt, der klingt vielleicht absolut unlogisch, der macht keinen Sinn. Aber wenn Gott sagt, geh, dann geh. Wenn Gott sagt, lauf 7-mal um die Mauer von Jericho herum, was macht das für einen Sinn? Frag nicht, geh. Gott sagt es, geh. Nimm es im Glauben an und erwarte die Segnungen, die Gott vorbereitet hat. Denn wenn Gott etwas sagt, dann hat er einen Plan. Und den Plan zu hinterfragen, was es für Sinn macht, ist nicht unsere Aufgabe, sondern aufzustehen und dem Glauben zu gehen. Das ist der Punkt, auf den es ankommt. Und wenn wir das nicht lernen, jetzt in der Endzeit, es werden Tage kommen, es werden Zeiten kommen, von denen, wie ich vorher erwähnt hatte, von denen Jesus sagt, sie waren wie noch nie auf dieser Welt. Es ist eine finstere Zeit. Aber wenn du im Glauben gehen wirst, mit deinem Heiland an der Hand, ist Gott für mich, wer kann gegen mich sein? Bist du mit Gott und Gott ist mit dir, dann kannst du das mächtigste Imperium dieser Welt stürzen. Ja, Mose hat es getan, er war ein Mann und geht zum mächtigsten Imperator auf diesem Planeten, zum damaligen Pharao. Und der Pharao am Ende erscheint dir wie nichts gegen ihn. Er zerstört halb Ägypten. Gott zerstört halb Ägypten, weil er einen treuen Knecht hat. Und dieser treue Knecht geht im Glauben voran. Und was dabei rauskommt, die Geschichte kennt ihr. Wann beginnen wir im Glauben zu wandeln? Der Glaube hat eine immense Kraft, aber es ist dieser erste Glaubensschritt, der uns sehr oft zum Stolpern bringt, wo wir schon am Anfang versagen, wo wir durch unseren Kleinglauben, durch unseren Unglauben Gott limitieren und Gott hätte so viel, er hätte den Himmel voller Segnungen auf uns herabschütten wollen. Aber weil wir nicht aufgestanden sind und ihm nicht geglaubt haben und sitzen geblieben sind in unserer Komfortzone, ich gehe doch jetzt nicht und mache das oder ich mache das, wie dann verliere ich doch bloß Freunde, die sagen, ich bin nicht mehr ganz. Ne? Das ist der Punkt, mit dem wir kämpfen. Aber ihr Lieben, hier möchte ich uns ermutigen an der Stelle. Steh auf und geh. Steh auf und geh im Glauben. So wie Abraham. Abraham fragt nicht, Herr, was macht das für einen Sinn, mit dem Isaak auf den Berg Moria zu gehen? Macht doch keinen Sinn. Wie willst du denn alle Völker segnen durch mein Nachkommen, wenn der nicht mehr ist, wenn ich ihn opfern soll? Völlig irrational, was Gott verlangt. Aber Abraham tut es und er ist ein Überwinder und ein Sieger durch den Glauben. Wenn du Gott liebst von ganzem Herzen, und das ist eine Ermutigung, die ich uns zusprechen möchte, dann steh auf und geh im Glauben. Tu, was Gott gesagt hat. Geh in seiner Kraft, durch seine Verheißung wirst du gesegnet werden. Aber du musst in Anspruch nehmen, aufstehen und gehen. Und das ist die Praxis, das heißt Glauben zu üben. Vielleicht werde ich manchmal enttäuscht werden, weil nicht das kommt, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber es ist nicht unsere Sache, das zu erwarten, was wir uns vorgestellt haben, sondern es ist unsere Sache, aufzustehen und im Glauben zu handeln, das, was Jesus uns sagt, zu tun. Der Rest gehört Gott. Die Konsequenzen aus meinem Handeln, wenn ich im Glauben handle und Jesus von Herzen liebe, stellen wir Gott anheim. Es ist seine Sache. Er sorgt für den Rest. Du sollst nur den Stein wegtun oder den Fuß in den Jordan setzen. Kümmere dich nicht um den Rest, aber geh, steh auf und setz deinen Fuß in den Jordan. Und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das ist uns gewiss zugesagt durch unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus. Steh auf und geh. Unser Herr kommt bald. Wir werden einen Glauben brauchen, der unerschütterlich und unzerbrechlich ist. Ein Glaube, der durch nichts erschüttert und zerbrochen werden kann. Diesen Glauben werden wir brauchen. Und diesen Glauben, dahin zu kommen, das wünsche ich uns von ganzem Herzen, einem jeden Einzelnen von uns. Möge Gott uns die Kraft, das Wollen und das Vollbringen nach seiner Verheißung geben. Amen. Lasst uns zum Schluss noch gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir von Herzen danken für diese Kraft, die du uns zur Verfügung stellst. Wenn wir doch nur gläubig sein würden, wenn wir doch nur glauben würden. Du hast viel gelitten, Herr Jesus, unter vielen Situationen, wo du Unglauben begegnet bist. Und hast dich oft gefragt, wie lange glaubt dieses Volk immer noch nicht? Herr Jesus, durch den Glauben wurden viele unserer Väter Sieger. und zu Überwindern. Und durch den Glauben werden auch wir zu Siegern und zu Überwindern. Und du möchtest in uns einen Glauben hineinpflanzen, der immens ist, der unverrückbar ist. Doch Heiland, lassen wir es zu? Das ist die Frage. Durch unser Handeln beweisen und zeigen wir oft, dass wir kleingläubig sind. Vergib uns unseren Kleinglauben und lass uns, Herr, wie der Vater des kranken Jungen ausrufen, mit ganzer Inbrunst: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir werden einen Glauben brauchen. Einen Glauben, den wir uns jetzt, heute und hier noch nicht vorstellen können. Und du wirst diesen Glauben in uns auch wachsen lassen und dahin bringen, dass wir ihn auch bekommen, so wie es sein muss. Aber Herr, hilf, dass wir alles daran setzen, dass das unsere Priorität ist, dass wir Glauben üben jeden Tag, dass wir aufstehen und im Glauben handeln nach deinen Verheißungen. Dann werden wir deine Herrlichkeit sehen, so wie du es gesagt hast, Herr Jesus, und verheißen hast. Dafür danken wir dir in deinem Namen. Amen.